Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit.
Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8.
Hallo Veit.
Heute sprechen wir über Hinrich von Haaren, Wildnis. Ein Entwicklungsroman und ein in gewisser Weise inverser Bildungsroman. Dazu komme ich gleich noch, was ich damit meine. Und auch ein historischer Roman, der auf ziemlich geschickte Weise einerseits eine ungewöhnliche schwule Beziehung mit der sogenannten Bomben nach dem Feuersturm auf Hamburg im Juli 1943 während des Zweiten Weltkriegs verknüpft.
Im Mittelpunkt dieses Romans steht Gottfried Schuld, nicht Schuld, sondern Schuld. Und er stammt aus Hamburg. Er ist aber jetzt in Cambridge in England Dozent für Geschichte. Dort muss man aber sagen, an einem der eher unbedeutenderen Colleges. Da sind jetzt auch nicht alle nur international berühmt. Und seine Karriere, das muss man sagen, die ist nicht so richtig glänzend verlaufen. Aber er hatte eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Er wollte in die Geschichtswissenschaft gehen. Und er hat ja auch dadurch, dass er eine Zeitzeugenschaft in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg hat, eigentlich beste Voraussetzungen gehabt, sich da auch in den Geschichtswissenschaften, in der Wissenschaft und Lehre zu profilieren. Aber das Schicksal hat es anders mit ihm gemeint.
Ja, aber hier geht's nicht um einen magischen Schicksalsbegriff, auch wenn der Autor immer wieder auch so ein paar bedeutungsschwangere Zeichen setzt, dass es auch mit höheren Bedeutungen und Mächten zugehen könnte. Das ist aber nicht der Fall. Man sieht es zugleich irgendwie an dem Namen Gottfried Schuld. Schuld schreibt sich zwar mit hartem T im Roman, aber es ist ganz klar von Anfang an, dass es eine Anspielung auf eine Schuld ist, die Gottfried mit sich herumträgt. Aber es ist wirklich gar nicht mystisch-magisch hier in diesem Roman, sondern im Gegenteil sehr, sehr faktengesättigt. Schulz' Karriere war von einem etwas nervigen Charakterzug, nämlich seiner Duckmäuserhaftigkeit geprägt. Zugleich ist er natürlich in einem Wespennest an Intriganz, nämlich dem akademischen Bereich, missgünstige Voraussetzungen, Eitelkeiten, also alles, was das akademische Leben so ausmacht, da ist er wirklich darin gefangen und ist halt eigentlich charakterlich der falsche Typ an so einer Stelle. Er wollte halt eben, wie du schon sagtest, immer den Bombenangriff auf Hamburg aufarbeiten und zwar nicht irgendwie aus einer geschichtsrevisionistischen Perspektive, sondern für ihn auch gerade als Junge, der das miterlebt hat, war immer klar, die Alliierten und insbesondere die Engländer sind die Befreier.
Ja, und wie gesagt, er ist in diesem Universitätsbetrieb und man muss leider sagen, gut, es ist ein böser und sehr intriganter Betrieb, aber er hat auch einfach null Rückgrat. Er ist da ein bisschen passiv, er unterrichtet so vor sich hin, aber er träumt immer von der großen wissenschaftlichen Karriere. Und man muss leider sagen, dass während er von seiner großen wissenschaftlichen Karriere träumt, die Seminare, die er da macht, glaube ich, nicht besonders spannend sind.
Ja. Und das Ganze spiegelt sich aber auch in seinem Privatleben. Er ist schwul und kann sich aber irgendwie so ein Beziehungsleben auch in diesem akademischen Bereich gar nicht vorstellen. Irgendwann hat er genug Geld, dass er sich in London eine kleinste Wohnung, eher so ein Zimmer mit Bad irgendwie leisten kann. Und da fährt er regelmäßig hin und geht immer in so eine Stricherkneipe, so eine, also eine schwule Kneipe, wo es auch Stricher gibt, nimmt sich dann auch immer einen Stricher mit nach Hause und das ist für ihn irgendwie einerseits das Maximum an Beziehungserfahrung, aber irgendwie auch okay und in diesem Fahrwasser dümpelt er so vor sich hin und scheinbar hat er genau wie er irgendwie das auch in der akademischen Karriere nicht auf die Reihe kriegt, auch lebensweltlich als schwuler Mann irgendwie auch nicht weitere Interessen.
Aber jetzt passiert endlich was. Er hat seinen 50. Geburtstag und den feiert er in dieser Stricherkneipe. Und da begleitet ihn ein junger Mann namens Eli nach Hause. Eli ist aber jetzt gar kein Stricher, das könnte man ja meinen, in der Stricherkneipe. Nein, 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 der ist, das ist ganz im Gegenteil. Da entsteht eine Affäre, dann eine Beziehung und man ist schon erstaunt, weil Eli ist ja deutlich jünger als Schuld, aber irgendwie ist das Ganze umgedreht. Nicht so der Schuld spinnt auf den Eli wahnsinnig, sondern der Eli ist hoffnungslos in Schuld verliebt.
Und das jetzt nimmt dieser Roman auch wirklich Fahrt auf. Das ist das, was diesen Roman auch wirklich so besonders macht, nämlich der jüngere Eli ist in diesen, ja, älteren, ein bisschen loserhaften Akademiker verknallt und das löst in Schuld aber natürlich jetzt auch auf einmal so eine gewisse Lebendigkeit aus. Jetzt will er sich auf einmal auch wieder richtig mit seinem Buchprojekt Feuersturm Hamburg 43 beschäftigen. Er schreibt Zettel, arbeitet seine Aufzeichnungen, fängt an rumzuarbeiten und man merkt aber, na, so richtig ist es alles nicht. Das ist so ein, es ist nicht ein Strohfeuer. Es ist ein ganz merkwürdiges Phänomen, das man auch als universal menschliches dann begreifen kann. Es ist eine Euphorie, aber weil es eigentlich nicht so wirklich in sein Muster passt, kann er nicht echt was draus machen. Er weder in der Beziehung kommt er wirklich auf den Eli zu, noch in seinen akademischen Arbeiten weiter. Und im Gegenteil, und das ist es eben, was es für meine Begriffe auch zu einem inversen Entwicklungsroman macht. Es ist etwas, sozusagen, alle Chancen sind auf einmal da, alle Türen scheinen sich zu öffnen und in Wahrheit geht's bergab.
Ja, aber es passiert doch ein bisschen was. Also seine Erinnerungen an die Bombennacht 1943 werden ja irgendwie wahnsinnig aktiviert und es werden neue Erinnerungsspuren bei ihm zutage gefördert. Und da ist die gravierendste sicher die, dass ihm einfällt, dass er eigentlich eine Schwester hatte, die 4 Jahre älter war, Toni. Und die war offensichtlich geistig behindert und scheint in der Bombennacht umgekommen zu sein. Und das Tragische dabei ist, dass Schuld als Kind auf seine 4 Jahre ältere Schwester Toni hätte aufpassen sollen und es scheint ihm nicht gelungen zu sein, Toni durch die Wirren der Bombennacht zu bringen.
Ja, wobei auch die Mutter, die das miterlebt hat und Zeugin auch dieses Versagens von Gottfried gewesen ist, hat eigentlich im Nachhinein klasse reagiert und der Gottfried kapiert es irgendwie nicht. Und er ist wirklich in gigantischer Emotionalität bewegt. Er arbeitet seine eigene Vergangenheit auf. Es gibt immer mehr, was aufkommt, aber er bringt das nicht auf die Reihe. Und so beginnt er auf einmal emotionalen Druck zu verspüren. Er entwickelt psychisch bedingte körperliche Leiden, die aber sozusagen organisch gar keine Basis haben. Alle Ärzte sagen ihm das. Eigentlich ist es ganz klar, dass es irgendwie sowas Psychosomatisches ist. Und das Naheliegende kann weder er und noch diese Ärzte, weil er sich denen auch nicht öffnet, sehen und sagen. Und er versagt letztlich völlig, wird krankgeschrieben und letztlich freigestellt, was ihn übrigens dann seine Vorgesetzten in Cambridge besonders freut.
Und jetzt folgt eine Phase und die ist Untergang und Befreiung in einem. Schuld, hast du schon gesagt, verliert seine Arbeit. Er kommt mit dem Buch nicht voran. Er wird krank. Er muss immer wieder ins Krankenhaus und sichtlich gealtert ist er auch dann irgendwann. Und dann ist auch Eli irgendwann nicht mehr da. Am Ende des Buches greift dann Schuld seine gesamten Notizen, diese Zettel zu dem Buch, um sie im Lagerfeuer einer Gruppe von Drogenabhängigen zu verbrennen. Und auf dem Weg dahin wird er von einem Auto angefahren und landet wiederum wo? Im Krankenhaus.
Ja, und erzähltechnisch ist es auch so gemacht, dass das ganze Buch im Grunde eine Erinnerung im Koma ist, in dem Krankenhaus, in dem er da gerade liegt. Auch wiederum sehr erzählerisch spannend. Und das Tolle ist wirklich, wie du es genannt hast, ist diese Befreiung und Katastrophe in einem, das Aufwärtsgehen in der Möglichkeit und das Abwärtsgehen in der Realität. Das ist das, was es großartig darstellt. Und zugleich die Darstellung einer schwulen Beziehung, eines sehr ungleichen Paars, nämlich dass der Jüngere unglaublich auf den Älteren abfährt und zeitweise auch richtig um ihn kämpft, bis er diesen Kampf verloren gibt.
Genau, Schuld bleibt ein Verlorener. Er versucht, die Vergangenheit zu systematisieren und zu ordnen, aber er hat seine eigene auch vergessen. Und während er erfolglos versucht, seine Geschichte zu ordnen, entgleitet ihm die Gegenwart.
Ja, im Grunde ein Plädoyer darauf, sich sehr wohl mit der Vergangenheit zu beschäftigen, aber nicht darin zu verweilen und sich nicht zu verstricken, weil es, wenn man sich nicht wirklich dem stellen kann und auch die Gegenwart nicht akzeptieren kann, bringt das alles nichts. Hinrich von Haaren, Wildnis, 2025 bei Waldstein erschienen, 290 Seiten gebunden.